Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Mindestens 2225 Betroffene von sexualisiertem Missbrauch in der evangelischen Kirche. Diese Zahl kommt aus der aktuellen Studie zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Charlotte hat sich mit mehreren Betroffenen und Nicht-Betroffenen zusammengetan, damit diese Fälle aufgeklärt werden.
Das, was am schlimmsten ist, ist, wenn geschwiegen wird. Es wird immer Menschen geben, die sexualisierte Gewalt ausüben, und es wird immer Menschen geben, die Täter schützen. Und umso wichtiger ist es für uns, als Gruppe von Betroffenen und Nicht-Betroffenen zu zeigen, ihr, diejenigen, die Gewalt erfahren, seid nicht alleine.
Wie mühsam diese Aufklärungsarbeit ist, erzählt euch Charlotte heute im Update-Podcast vom 25. Januar. Wir sprechen außerdem über Dinge, die man schon vor Jahren vielleicht eingefroren hat und danach dann einfach vergessen. Ihr wisst, was ich meine, ne? 2 Jahre alte Kartoffelschnitze, die hat Nova-Reporter Justus Wolters in seiner Gefriere, aber das ist eigentlich echt noch harmlos.
Im Verhältnis. Also es ist nichts im Vergleich zu der Frau in Kanada. Die hat jetzt einen 55 Jahre alten Hochzeitskuchen aus ihrem Tiefkühler wiedergefunden.
Sie vergessen.
Ich sag mal, ob der noch genießbar ist, ich weiß es nicht. Und auch Lebensmittelexpertin Diana Marwitz stellt das zumindest in Frage.
Ach, naja. Ich wäre wahrscheinlich bei solcher alten Torte dann vielleicht doch etwas skeptisch.
Die Geschichte zur 55 Jahre alten und tiefgefrorenen Torte, die gibt's auch noch bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Immer wieder sind in den letzten Jahren Fälle ans Licht gekommen, etwa aus Schulen und Kirchen. Im Umfeld der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es offenbar deutlich mehr Betroffene und Täter als bisher angenommen. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Forschende haben dazu heute eine Studie vorgestellt und auch konkrete Zahlen präsentiert.
Genau, es war nämlich bisher ziemlich unklar, wie groß das Ausmaß in der evangelischen Kirche in Deutschland ist. Es haben sich in den letzten Jahren immer wieder Betroffene bei den zuständigen Stellen der Landeskirchen gemeldet. Das waren laut EKD rund 900. Also das waren die Fälle, die man kannte. Aber es war auch klar, die Dunkelziffer ist deutlich größer. Und da hat ein Forschungsteam unter der Leitung der Hochschule Hannover jetzt versucht, mehr Licht reinzubringen und seit 2020 geforscht. Und das Team sagt, es hat mehr als 2200 Betroffene ermittelt, die in den letzten knapp 80 Jahren sexualisierte Gewalt in der Kirche erlebt haben. Also fast dreimal so viele, wie sich vorher selbst gemeldet hatten. Und die Forschenden kommen auf mehr als 1250 mutmaßliche Täter. Gendern muss man in dem Fall nicht unbedingt, denn laut der Studie sind mehr als 99% davon männlich. Und die Forschenden schieben aber, was diese Zahlen angeht, ein großes Aber hinterher.
Also das heißt, dieses Aber ist so zu interpretieren, es gibt eigentlich noch viel mehr Fälle.
Ja, die Forschenden vermuten, dass das nur, Zitat, die Spitze des Eisbergs ist. Das liegt daran, dass die Datenlage schwierig ist. Also die Forschenden haben zwar mehr als 4000 Disziplinarakten untersucht und hunderte Personalakten, aber der Leiter der Studie sagt, Missbrauchsfälle sind in der evangelischen Kirche, genauso wie wir es ja auch von der katholischen kennen, nicht gut erfasst worden und auch nicht ausreichend aufgearbeitet worden. Und deswegen, also es gibt Hinweise zu deutlich mehr Fällen, aber da ist die Informationslage eben so dünn, dass sie nicht in der Studie aufgeführt werden. Die Forschenden vermuten, dass die Zahl der Betroffenen, die könnte etwa 4-mal so hoch sein und die Zahl der Täter fast 3-mal so hoch wie bisher ermittelt. Aber eben die Forschenden sagen selbst, das sind Hochrechnungen und mit Vorsicht zu genießen.
Wer sind denn die mutmaßlichen Täter? Also du hast ja schon gesagt, überwiegend Männer.
Genau, es handelt sich laut der Studie überwiegend um Leute, die bei der Kirche im pädagogischen Bereich gearbeitet haben. Na, da gibt es ja viele Einrichtungen und Kindergärten und Gruppen. Und auch um Pfarrpersonen, also um Pfarrer und Vikare. Im Schnitt waren die Täter 36 Jahre alt und bei den Pfarrern und Vikaren war die Mehrheit verheiratet. Das wird erwähnt, weil, was Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche angeht, da wird ja häufig diskutiert, ob das mit dem Zölibat zu tun haben könnte, also damit, dass katholische Pfarrer nicht heiraten dürfen.
Und die Betroffenen, was haben die Forschenden über die rausgefunden?
Die waren laut Angaben von Befragten bei der ersten Tat im Durchschnitt 11 Jahre alt. Ein Drittel sagt, dass es jahrelang Missbrauch erlebt hat, also eben nicht nur einmal. Die Kinder waren mehrheitlich weiblich. Wenn man aber jetzt andere Bereiche der Studie anguckt, das ist sehr umfangreich, also zum Beispiel Fälle aus Heimen der Diakonie, da waren es überwiegend Jungen, da kommt es eben immer auch so ein bisschen darauf an, welche Bereiche man sich genauer anguckt.
Was sagt die evangelische Kirche zu diesen Studienergebnissen?
Also die EKD hat die Studie ja selbst in Auftrag gegeben und die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fers hat bei der Vorstellung der Studie in Hannover heute auch gesagt, dass sich die Kirche an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht hat. Sie hat im Namen der EKD um Entschuldigung gebeten und sie hat gesagt, dass klar ist, dass diese Bitte um Entschuldigung nur glaubwürdig sein kann, wenn die Kirche jetzt auch handelt und sich verändert. Und auch aus der Politik gibt es Reaktionen, etwa von Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, die sagt, die Ergebnisse der Studie seien erschreckend. Die evangelische Kirche müsse die Missbrauchsfälle systematisch aufarbeiten.
Das Ausmaß, was sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Umfeld der evangelischen Kirche angeht, ist größer als bisher angenommen. Das zeigt eine Studie, die heute in Hannover vorgestellt worden ist. Und einige Details daraus hat uns Aglaya Dane hier erklärt aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie. Wir bleiben beim Thema. Und wenn ihr sensibel darauf reagiert, dann hört ihr besser erst wieder in 5 bis 6 Minuten bei uns hier in Deutschlandfunk Nova weiter. Wir haben ja eben schon über die Studie gesprochen. Und wir wollen jetzt gucken, wie schwierig und wie anstrengend es für Betroffene ist, dass diese Fälle von der Kirche überhaupt aufgeklärt werden. Ehemalige Mitglieder von einem kirchlichen Jugendtreff in Nordrhein-Westfalen kämpfen seit 3 Jahren darum. Die damals Jugendlichen sollen dort über mehrere Jahre sexualisierte Gewalt erfahren haben. Der damalige Jugendreferent ihrer Gemeinde soll von 2006 bis 2012 ausgewählte Jugendliche eingeladen haben, zu sich nach Hause. Da wurde dann gemeinsam geduscht. Es soll Massagen gegeben haben und auch Berührungen im Intimbereich. Charlotte ist eine derjenigen, die sich sehr stark dafür einsetzt und engagiert, dass dieser Fall oder diese Fälle aufgeklärt werden. Charlotte heißt eigentlich anders, aber weil wir sie schützen wollen, nennen wir nicht ihren echten Namen. Charlotte, lass uns vielleicht noch mal zurückgehen ins Jahr 2021. Wie ist es damals bei euch losgegangen mit der Aufklärung und wie viel Support habt ihr von eurer Kirchengemeinde bekommen?
Im Sommer 2021 hat sich erstmalig ein Betroffener mit seinen Erfahrungen von der sexualisierten Grenzüberschreitung an die Kirche gewendet und damit den Stein ins Rollen gebracht. Die Grenzüberschreitungen wurden damit öffentlich und dadurch haben sich dann weitere Betroffene gemeldet. Die Kirche hat das dann geprüft, dem Täter gekündigt und sowohl Betroffene als auch die Kirche haben Strafanzeige gestellt. Und seitdem gibt es polizeiliche Ermittlungen. Und die Kirche hat den Täter zwar entlassen, aber trotzdem noch monatelang weiter mit ihm Gottesdienste gefeiert und insgesamt über dieses Thema einen Mantel des Schweigens gelegt. Und es gab eine recht große Tabuisierung von diesem Thema.
Kannst du das nochmal genauer für uns erklären, wenn du sagst, so ein Mantel des Schweigens darüber gelegt? Was heißt das konkret? Also es wurde gar nicht darüber gesprochen oder ihr durftet oder solltet das auch nicht ansprechen?
Das Problem, was wir gesehen haben, war vor allem, dass es kein öffentliches Sprechen darüber gab. Mhm. Das heißt, wir als ehemalige Jugendliche, wir haben mitbekommen, es gibt da diesen Vorwurf, es gibt da den Verdacht. Wir konnten das abgleichen mit unseren eigenen Erfahrungen, aber es gab keine Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu gehen. Es gab am Anfang keine offene Einladung, es gab keine Transparenz, es gab kein Angebot der Aufarbeitung. Woraufhin wir uns dann selbst organisiert als ehemalige Jugendliche zusammengeschlossen haben. Und das war tatsächlich auch unser großes Glück, dass wir, obwohl einige der Fälle 10 bis 15 Jahre her sind, zum Teil noch so miteinander befreundet sind, dass wir noch gute Kontakte hatten und uns dann als Gruppe gefunden haben.
Wie groß ist eure Gruppe oder wie viele Betroffene sind das?
In der sehr aktiven Gruppe, in der wir monatelang uns sehr regelmäßig getroffen haben, sind wir zu 6 mit 2 bis 3 Betroffenen. Es gab auch Personen, die erst in der Aufarbeitungszeit für sich irgendwann angefangen haben, ihre eigenen Erfahrungen anders zu reflektieren. Und andere Betroffene und andere ehemalige Jugendliche sind immer mal wieder punktuell dazugestoßen. Wir haben eingeladen zu größeren Treffen. versuche Kontakte herzustellen zu anderen, die eventuell auch Redebedarf haben.
Du hast jetzt gerade schon erzählt, Charlotte, also es gab kein offenes Gesprächsangebot, also nichts, wo man jetzt hätte sagen können, so da ist eine echte Dialogbereitschaft erkennbar, so habe ich dich verstanden. Wie habt ihr euch denn bei diesem ganzen Prozess gefühlt? Also habt ihr euch ernst genommen gefühlt oder eher als anstrengendes Problem für die Kirche, für eure Kirchengemeinde?
Also am Anfang haben wir uns von Seiten der Kirche nicht ernst genommen gefühlt. Am Anfang gab es vor allem eine Fortschreibung von der Demütigung der Betroffenen, weil von Seiten der Kirche es eine Weigerung gab, sich zu entschuldigen für das Leid, was unter dem Dach der Kirche passiert ist. Und erst durch unsere Kollektivierung von unserem, wir haben uns gemeinsam zusammengetan, konnten wir es schaffen, das so ein bisschen aufzubrechen. Und was wir gemacht haben als Zusammenschluss ist, dass wir einen Brief an die Kirche geschrieben haben mit drei Forderungen. Einmal Aufarbeitung, also ein offenes Benennen von den Übergriffen und ein Besprechbarmachen. Dann Prävention und ein Bitten um Verzeihung. Und diesen Brief haben wir als Gruppe an die Kirche verfasst. Und es hat Monate gedauert, bis wir eine Reaktion bekommen haben. Am Anfang war das sehr zäh. Am Anfang haben wir uns nicht ernst genommen gefühlt. Die Reaktionen waren sehr dominiert von einem ausweichenden Verhalten. Und das Glück, was wir eben hatten, war, dass wir als Gruppe sehr gut funktioniert haben und dran geblieben sind und nicht locker gelassen haben. Und schließlich hat es sich so gewandelt, dass wir inzwischen in einem ganz guten Prozess sind mit einzelnen Menschen aus der Kirche, die darin inzwischen Verantwortung übernehmen. Das sind einzelne Akteurinnen, die darin sehr bemüht sind, betroffenenzentrierte Aufarbeitung und Transparenz herzustellen. Und unserer Wahrnehmung nach ist es aber tatsächlich auch das irgendwo ein Glück, dass wir da an diese einzelnen Personen geraten sind.
Dann kann man nur hoffen, dass aus diesen einzelnen Personen einfach insgesamt mehr Personen werden. Charlotte über ihren Kampf mit anderen Betroffenen und Nicht-Betroffenen, die Fälle von sexualisierter Gewalt erlebt haben und eben genau das versuchen aufzuklären innerhalb der evangelischen Kirche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine angebrochene Tiefkühlpommes-Tüte, die eingefrorene Suppe von vor 3 oder 6 Monaten oder das Wassereis aus dem letzten Sommer noch länger her. Das sind so Sachen, die sich gerne mal so in den allerhinterletzten Ecken unserer Gefrierschränke verstecken. Ne? Egal wie alt eure Tiefkühl-Oldies sind, die Story, die jetzt kommt, wird alles, was bei euch in der Tiefkühlkiste liegt, toppen. Ich verspreche es euch. Justus Wolters aus dem Nova-Team. In Kanada hat eine Frau ihre eingefrorene Hochzeitstorte wiedergefunden, was uns sehr freut. Das ist natürlich spitzenmäßig. Nur diese Torte ist schon alt, kann man sagen, ne?
Ja, und zwar 55 Jahre alt. Also so lange soll die in der Gefriertruhe von Rochelle Mar gelegen haben. Die Obsttorte ist von ihrer eigenen Hochzeit und damals war der Plan, dass man sie zur goldenen Hochzeit, also zum 50-Jährigen, wieder auftauen wollte. Es stand sogar auf der Rückseite, erst 2018 öffnen.
Ah ja.
Da hat man es aber leider vergessen. Jetzt beim Auftauen der Gefriertruhe ist die Torte wieder zum Vorschein gekommen.
Und die soll jetzt auch gegessen werden, ja?
Ja, also das hat sie zumindest dem Sender CBC so gesagt.
Ist die denn noch gut nach 55 Jahren? So schon lang.
Das könnte tatsächlich sein. Aber Lebensmittelexpertin Diana Marwitz von der Verbraucherzentrale Brandenburg ist da auch eher skeptisch.
Wenn das durchgehend eingefroren gewesen ist und nicht zwischenzeitlich, was bei in 55 Jahren durchaus mal passieren kann, dass der Strom weg war und das Teil dann aufgetaut ist und wieder eingefroren ist, da kann es halt wirklich, dass Keime, die dort drin waren, dass die sich vermehren, dann wird es wieder eingefroren. Also ich sag mal, das ist so gerade bei der Torte mit der Creme und so wahrscheinlich problematisch, aber die haben es ja scheinbar gut vertragen.
Ja, also jedenfalls gibt es keine Berichte darüber, dass sie es nicht vertragen hätten. Wenn man sich unsicher ist, ich glaube explizit für Torten gilt es nicht, aber sonst findet man auch immer eine Anleitung, wie lange welche Lebensmittel wie lange ins Eisfach dürfen, meist auf den Türen der Gefrierschränke oder es gibt auch ganz viele Online-Listen dazu.
Aber gibt es denn so Einfrier-Basics, also Sachen, wo man sagt, das sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, wenn man das...
Ja, also Diana Marwitz meint, in erster Linie ist Organisation ganz wichtig.
Man sollte natürlich auch darauf achten, dass man entsprechend dokumentiert mit einem Datum versehen. Manche versuchen es mit einer Liste, die schreiben sich auf dann und dann das eingefroren und schreiben sich dann auch auf, wann sie das der Tiefkultur entnehmen und streichen das dann weg.
Ja, aber weißt du, was die Sache ist? Genau so, das nehme ich mir dann auch manchmal vor und dann lege ich es da rein und denke, ach naja, das taust du dann in 2-3 Wochen wieder auf und bums, habe ich es vergessen.
Ja, das ist das Problem. Also so eine TK-Liste könnte helfen, um Lebensmittelverschwendung zu verringern. Das Problem ist meist, dass die Lebensmittel dann halt austrocknen und nicht mehr genießbar sind. Und man sollte auch auf die Verpackung selbst achten. Also ich kenne das von zu Hause so, dass gerne mal alte Eisbehälter umfunktioniert werden, um zum Beispiel so eine Suppe nochmal abzufüllen, die übrig geblieben ist. Sollte man aber auch nicht machen.
Viele haben halt so dieses, ach Mensch, die sieht noch gut aus, die Dose, da kann ich doch noch was reintun und einfrieren. Das ist so eine Geflogenheit, das ist auch gut gedacht, aber man tut sich da nichts Gutes und sollte wirklich in ein geeignetes Gefäß umpacken.
Geeignete Gefäße heißt, da ist so ein Eisflockenpiktogramm drauf. Gibt es auch für Gefrierbeutel, da sind die auch drauf. Bei den Einmalverpackungen ist nämlich das Problem, dass die schädlichen Stoffe an die Lebensmittel abgegeben werden können, wenn sie anders verwendet werden können als zu ihrem ursprünglichen Zweck.
Wie ist es denn beim Meal Prepping und Einfrieren, also Essen kochen und das dann entspannt vorbereitet haben, um es nach und nach dann wieder aufzubrauchen, aufzuessen? Empfehlenswert?
Also kann man machen, sollte man aber dann wirklich auch innerhalb weniger Wochen auch essen, meint die Expertin.
Was ist mit Abtauen vom Gefrierschrank? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen zu, ne?
Also ich mache es auf jeden Fall zu selten, habe ich heute herausgefunden. Von der Expertin gibt es eine grobe Empfehlung.
Ich sag mal so 2-mal im Jahr, da ist man ganz gut dabei. Spätestens, wenn die Eisschicht 1 Zentimeter dick ist, wir sparen damit richtig Geld. Weil wenn das stark vereist ist, wenn viel Eis drauf ist, muss das ja mit kalt gehalten werden und das zieht einen Haufen Energie.
Und dazu gibt es auch noch einen Abtautipp. Einfach einen heißen, also einen Topf mit heißem Wasser mit in den Gefrierschrank stellen, wenn man abtaut, dann geht das alles viel zackiger.
Ja, und hoffen, dass der dann nicht piept wie verrückt, ne, weil es irgendwie zu heiß ist.
Im besten Fall ist er ja ausgeschaltet.
Ja, so. Da müsste man vorher drauf kommen. In Kanada wurde eine 55 Jahre alte Torte aufgetaut und wir wissen deshalb jetzt, dass man seine alten Eiscontainer besser nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln verwenden sollte. Ein paar Basics, wie das am besten funktioniert, habt ihr bekommen von Justus Wolters. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über eine Maske soll der Stickstoff in die Nase und damit dann auch in die Lungen kommen. Und nach 15 Minuten soll er erstickt sein und damit tot. Wenn alles so läuft wie geplant, aber das ist eben auch alles andere als sicher. In der Nacht auf Freitag soll Kenneth Eugene Smith im US-Bundesstaat Alabama hingerichtet werden. Und es wäre die erste Hinrichtung in den USA überhaupt mit Stickstoff. Ein Experiment an Menschen, sagen Kritiker. Vielleicht sogar Folter, warnt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, hat diesen Fall für uns beobachtet. Doris, Kenneth Eugene Smith ist zum Tode verurteilt worden, weil er einen Auftragsmord ausgeführt hat. Das war 1988. Seitdem sitzt er in der Todeszelle und es ist ja bereits versucht worden, ihn hinzurichten. Das war 2022. Was ist da passiert?
Naja, normalerweise werden zum Tode Verurteilte in Alabama per Giftspritze, per tödlicher Injektion hingerichtet. Das ist die genannte erste Methode. Die US-Bundesstaaten, die die Todesstrafe weiterhin erlauben, haben in der Regel eine erste Methode, die sie anwenden, aber dann oft auch noch eine zweite oder dritte. Und 2022 sind insgesamt 3 Hinrichtungen gescheitert, weil es eben nicht gelang, diese Giftspritze zu setzen. Im Fall von Smith war es so, dass da mehrere Stunden lang versucht wurde, einen Zugang zu legen. Das gelang nicht. Und dann ist die Hinrichtung abgesagt worden. Und es gab danach erstmal eine Phase, wo Hinrichtungen ausgesetzt waren, weil die Gouverneurin angeordnet hatte, man sollte genau überprüfen, was da falsch gelaufen ist, was man verbessern kann. Ja, und jetzt steht eben die Hinrichtung mit Stickoxid an. Das ist eine der weiteren Methoden, die in Alabama und in insgesamt 6 weiteren Staaten in den USA erlaubt ist für Hinrichtungen.
Wie wird denn das jetzt eigentlich dann begründet? Also, dass dieser Stickstoff jetzt genutzt werden kann oder darf, um jemanden hinzurichten?
Naja, es ist eben eine Methode, um einen Menschen ums Leben zu bringen. Es gibt in den USA ansonsten den elektrischen Stuhl, aber es gibt eben auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel in New Hampshire, auch wenn dort die Todesstrafe nicht mehr besteht, durch Hängen einen Menschen umzubringen, hinzurichten oder eben sogar durch Erschießen. Und dies ist nun eine der zugelassenen Methoden in Alabama. Es hat Gespräche gegeben, unter anderem mit einem Experten aus dem deutschsprachigen Raum, der dort ein Experte ist für Menschen, die den Freitod wählen wollen und da auch Erfahrung hat mit Methoden mit Stickstoff. Der allerdings hat anschließend der New York Times gesagt, das ist überhaupt nicht zu vergleichen, weil zum Beispiel hier mit einer Maske gearbeitet würde. Es sei nicht sicher, dass dies eben, wie die amerikanische Verfassung es vorschreibt, ein nicht ungewöhnlich grausamer Tod sei. Man wisse es eben nicht, weil es noch nie ausprobiert worden ist.
Wie wird denn jetzt eigentlich dieser Fall diskutiert in den USA?
Naja, alle diese Dinge, die ich jetzt erzählt habe, die werden vor allem von den großen nationalen Medien auch erwähnt. In Alabama ist man der Meinung, die Politik auf jeden Fall ist der Meinung und auch sehr viele Menschen nach Umfragen, dass man dabei bleiben soll. Da wird mehr darauf geschaut, was hat dieser Mann gemacht 1988. Der hat, du sagtest es eingangs eben, einen Auftragsmord begangen an der Frau eines Pfarrers. Insofern ist es die alte Diskussion in den USA um die Todesstrafe.
Hat sich denn generell die Haltung zur Todesstrafe verändert in den letzten Jahren in den USA? Auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, also speziell dann Alabama, ist es schon so, dass die Leute nach wie vor dafür sind?
Wenig Bewegung. Was ganz interessant ist, ist, wie auf der Bundesebene damit umgegangen ist. Donald Trump hatte ja in seinem letzten Jahr nochmal 13 Hinrichtungen freigegeben von Verurteilten, die nach Bundesrecht verurteilt worden waren. Sehr ungewöhnlich, weil davor hatte es lange keine ausgeführte Todesstrafe mehr auf US-Bundesebene gegeben. Joe Biden hat Wahlkampf gemacht gegen diese Todesstrafe überhaupt und natürlich auch als Präsident dann auf Bundesebene. Aber jetzt zuletzt in einem Verfahren in Buffalo, wo es um ein, wie man das hier nennt, ein Hassverbrechen ging, wo jemand in einem Supermarkt viele Menschen ermordet hat, alles schwarze Menschen, da hat jetzt der Staatsanwalt die Todesstrafe gefordert auf Bundesebene und es hat keinen Einspruch des Bundesjustizministers gegeben.
In den USA wird es die erste Hinrichtung mit Stickstoff geben. Infos dazu von unserer Korrespondentin aus Washington, Doris Simon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aua, 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 aua. Das hat echt wehgetan gestern beim Zugucken schon, ne? Deutschland verliert bei der Handball-EM gegen Kroatien so eine richtige Klatsche mit 24-30. Zum Glück war ja schon vor diesem Spiel klar, dass Deutschland sicher im Halbfinale ist. Und das ist vielleicht auch schon der entscheidende Punkt. War da zu wenig Motivation auf der Platte, weil eben klar gewesen ist, dass das Team gar nicht mehr zwingend gewinnen muss? Also wir wollen natürlich nichts unterstellen, ne? Aber falls das so gewesen sein sollte, was kann man denn eigentlich aus solchen Niederlagen lernen? Irgendwas vielleicht auch, was praktisch wäre in anderen Lebenslagen, Job, Studium, Ausbildung oder so. Nova-Reporter Martin Krinner über Motivation, wenn der Druck eigentlich schon gar nicht mehr da ist, so wie gestern beim Handball.
Jetzt wirkt es zwar nicht so, aber wir waren alle sehr fokussiert und wollten um jeden Preis dieses Spiel gewinnen und sind natürlich jetzt auch enttäuscht, dass wir es verloren haben, aber der Blick geht nach vorne.
Tja, Glück und Enttäuschung lagen da gestern für Torwart David Späth ganz dicht beieinander. Erst kam die Nachricht, Deutschland hat den Platz im Halbfinale gegen Dänemark bereits sicher. Ob die Mannschaft jetzt gewinnt oder verliert, das macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Und dann kam aber gleich die ganz große Klatsche. Kroatien gewinnt mit deutlichem Vorsprung.
Es war nicht das beste Spiel vielleicht, aber wir können das abschütteln. Ich meine, einfach nach vorne blicken und weitermachen.
Sehr pragmatisch, aber vielleicht lohnt sich jetzt doch nochmal der Blick auf die Ursachen der Niederlage.
Natürlich pushst du dich, natürlich versuchst du alles zu geben und trotzdem ist dann der Spannungsabfall dann unabwendbar.
Meint Rune Dahmke und hat damit wahrscheinlich auch irgendwie recht. Man kann das Ganze aber auch noch etwas allgemeiner formulieren. Aber von vorne. Die ganz große und gleichzeitig auch ganz einfache Frage lautet ja, wie schaffe ich es, Motivation aufzubauen, wenn der Druck nachlässt?
Geht oft die schwierigsten, die einfachen Fragen.
Meint Andreas Eder, Professor für Motivationspsychologie an der Uni Würzburg. Und er klärt mich erstmal darüber auf, dass es ja zwei unterschiedliche Quellen von Motivation gibt. Extrinsische und intrinsische.
Also extrinsische Motivationsquellen sind solche, wo die Quelle der Motivation außerhalb der Person liegt. Das heißt, das Gehalt, das wir kriegen für unsere Tätigkeit, aber auch externe Belohnungen können auch immateriell sein, kann ein Lob sein, Anerkennung sein. Das heißt, das muss man jetzt nicht auf Dinge beschränken.
Wichtig ist nur, der Anreiz, sich anzustrengen, der kommt von außen. Ganz im Gegensatz zur intrinsischen Motivation.
Hier tun wir etwas, weil die Tätigkeit selbst Spaß macht.
Weil wir einfach Bock drauf haben. Klassisches Beispiel, spielende Kinder. Die spielen ja nicht, weil sie dafür Bonbons oder mehr Taschengeld bekommen, sondern einfach, weil es nett, angenehm oder lustig ist. So, jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass so ein Handball-Nationalspieler auch von sich aus Lust hat, auf dem Platz zu stehen. Sonst würde er sich den ganzen Stress ja gar nicht erst antun. Während eines Turniers kommt jetzt aber noch ein weiterer externer Antrieb dazu, nämlich die Aussicht auf die Meisterschaft. Und wenn jetzt zu einer intrinsischen Motivation noch eine extrinsische dazukommt, dann kann das einen Push geben, das kann aber auch nach hinten losgehen.
Es gibt einen sogenannten Korrumpierungseffekt, das heißt, die intrinsische Motivation kann schwächer werden, wenn man zusätzlich eine externe Belohnung dazu gibt. Also da gibt es klassische Experimente dazu, zum Beispiel mit mathematikbegeisterten Kindern.
Bei diesen Kindern hat man am Anfang gemessen, wie lange sie sich ganz freiwillig und ohne Druck mit Mathe beschäftigen. Sowas gibt's ja. Damit hat man erstmal so eine Baseline. Dann hat man eine zusätzliche Belohnung eingeführt, wenn sie neue Aufgaben gelöst haben. Eine Urkunde, Süßigkeiten, hausaufgabenfrei, irgendwie sowas. Und nach einer Weile hat man diese Belohnung wieder abgeschafft. Und dann kam raus, dass sich die Kinder weniger mit Mathe beschäftigt haben als vor der Einführung der Belohnung.
Warum? Weil diese externe Belohnung so salient wird.
Also so wichtig und so deutlich.
Dass wir uns selbst unser Erklären und unsere Motivation damit erklären, ich mache es wegen dem Geld, ich mache es wegen der Belohnung, ich mache es wegen dem Titel.
Und für die Nationalmannschaft spielte dieser Titel gestern einfach keine Rolle mehr.
Natürlich versuchst du alles zu geben und trotzdem ist dann der Spannungsabfall dann unabwendbar.
Die große Frage am Anfang war jetzt aber, wie baue ich Motivation auf, wenn der Druck nachlässt? Und die Antwort darauf ist jetzt ganz einfach. Oder aber ganz schwierig, je nachdem, wie man es sieht. Entweder ich schaffe es, den schwindenden Motivationsfaktor durch einen anderen zu ersetzen. Wenn ich keine Urkunde mehr für Mathe bekomme, dann muss ich es eben für das Lob der Lehrerin machen. Und wenn das Halbfinale schon sicher ist, dann muss ich es zum Beispiel für die Freude der Zuschauer machen, irgendwie sowas. Oder aber ich muss den Spaß an der Sache selber wiederfinden. Das Dumme ist nur, beides ist sehr leicht gesagt, aber auch relativ schwer getan.
Wir drücken einfach jetzt mal, ne, für Dänemark Halbfinale die Daumen und dann wird die Kiste irgendwie schon gut werden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.